Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo zusammen. Wir wollen heute hier beim Karrieretag auf dieser Veranstaltung, das ist jetzt die vierte am Stück, über Do's and Don'ts in der Bewerbung sprechen. Ist erwartungsgemäß voll. Trotzdem zwei Plätze haben wir hier vorne noch in der Mitte. Außerhalb unserer Beißreichweite. Ich sitze hier oben mit Stefanie Brisch vom Börsenverein Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland. War die Reihenfolge richtig?
Ja, die war richtig.
Yes! Ja. Es gibt eine offizielle Reihenfolge. Und Max Riedmüller von der Ostjanderschen Buchhandlung. Und wir wollen heute ganz unverkrampft und offen mal über das Thema Bewerbung sprechen und mal schauen, was es da so für Fettnäpfchen vor allem gibt. Einfach. Fassen wir vielleicht erstmal zusammen, was für Arten von Bewerbung es überhaupt so gibt. Ne? Meistens denkt man so, ja, draußen hängt das Jobboard, ich bewerbe mich um eine Stelle, aber ich frage mal ins Publikum, wer von euch, wir werden uns duzen und duzen euch auch, also wer von euch hat schon mal die Idee gehabt, sich ohne Ausschreibung, also initiativ zu bewerben? Mal deutlich heben, genau, dass man es sehen kann. Oh, doch, einige. Okay, dann war nur ich früher so doof. Ja, das zeugt schon mal von einem hohen Grundverständnis für die Thematik. Vielleicht reden wir als allererstes mal so über die Bewerbungsmappe. Was gehört alles in so eine Bewerbungsmappe rein? Also wie dick soll der Katalog sein?
So dick, wie er denn sein soll. Also da gibt es jetzt, es müssen nicht 2 Seiten sein oder 10 oder 12, sondern wichtig, das, was man gemacht hat und das, was man bescheinigen kann, das muss da rein. Was wichtig ist, ist ein Foto. Kriegen viele Bewerbungen ohne Foto. Ich finde, das ist eins der No-Gos gleich mal. Ein Foto ist total wichtig. Anschreiben, Lebenslauf, Bescheinigung und weiteres.
Jetzt ist es ja so, dass ein Foto keine Pflicht ist bei einer Bewerbung. In Amerika nur dürfte man es, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, sogar überhaupt nicht machen. Wie siehst du das? Wenn du jetzt, also man muss dazu sagen, dass du bei Springer Gabler warst und bei so Personalentscheidungen mit entschieden hast. Wenn jetzt die Bewerbung reinkommt, da ist kein Bild dabei, findest du das gut oder schlecht?
Ja, also grundsätzlich haben wir auch solche Bewerbungen bekommen und die haben wir uns natürlich auch angeschaut und haben wirklich eher auf den Lebenslauf geguckt, als dann tatsächlich irgendwie ein Foto nachgefordert. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Bild spricht Sprache und man fühlt sich sofort angesprochen, hat eine erste Vorstellung von dem Bewerber, aber man kann das immer, so wie es ja auch in den USA gemacht wird, von beiden Seiten betrachten. Ich würde es immer empfehlen, wenn man ein gutes Foto hat, es auch entsprechend mitzuschicken.
Gibt es beim Foto so ein No-Go? Also wenn ich jetzt ein Foto, ich bewerbe mich bei dir, reiche ich das ein? Liegt vielleicht so im Schwimmbad oder so? Oder ist es mit dem Handy aufgenommen? Also wie muss das Foto beschaffen sein?
Also ich finde, es sollte kein Selfie sein und es sollte tatsächlich schon, also wäre gut, wenn es ein offizielles Bewerbungsfoto wäre. Das muss jetzt nicht super vom Fotograf geschossen sein, es reicht auch, wenn es ein Bekannter macht, sage ich mal, aber es soll schon offiziell sein, Gesicht, bisschen Oberkörper, bitte kein biometrisches, das finde ich auch mal so ruhig eins mit einem Lächeln.
Ja, und natürlich genau. In entsprechender Kleidung, die zum Unternehmen passt. Also wenn man sich in einem Konzernverlag bewirbt, dann ist es das professionelle Businessfoto. Wenn man sich in einem kleineren Verlag bewirbt oder im Buchhandel, da geht das sicherlich auch ein bisschen formloser.
Könnt ihr Stefanie gut hören? Oder ist sie leiser als wir?
Für mich hört Warum bin ich leiser?
Genau, vielleicht ein Tick okay. näher einfach okay. drin. Ja, man hört es manchmal schlecht.
Okay,
es gibt ja auch so Moden, dass man sagt, ah, jetzt ist Schwarz-Weiß wieder total in oder quadratische Fotos. Hat es irgendeinen Einfluss schon mal auf eine Personalentscheidung bei dir gehabt?
Nein.
Okay, also Hauptsache ein halbwegs vernünftiges Foto. Jetzt ist es ja so, viele wissen nicht, ah, soll ich jetzt alles einreichen, was ich gemacht habe, jede Fortbildung noch das Zeugnis, dann habe ich vielleicht noch einen Sprachkurs gemacht, da auch noch das Zeugnis und dann noch mein Grundschulzeugnis auch noch rein. Also wann hörst du auf zu lesen?
Wann ich aufhöre, Zusatzunterlagen zu lesen?
Ja.
Okay, Also Grundschulzeugnis würde ich mir tatsächlich, glaube ich, nicht anschauen. Ich finde so, also Schulabschluss ist wichtig, mittlere Reife, Abitur, was auch immer, Hochschulzeugnis, wenn eins vorliegt. Ich finde, noch viel wichtiger sind tatsächlich Zeugnisse von Praktika oder vielleicht auch schon Ausbildungen, die man gemacht hat, wo wirklich auch drinsteht, also wo so eine Leistungsbeurteilung gemacht wird, sind für mich wichtiger als tatsächlich Noten, aber natürlich schauen wir uns die auch an, logisch. Einfach, wenn man jetzt mal aus Sicht des Personalers denkt, wir machen uns ein Bild von demjenigen, der sich da bewirbt. Und je vollständiger dieses Bild ist bei uns, desto interessanter ist er.
Auf der anderen Seite darf es auch nicht zu ausführlich sein. Also wir haben durchaus auch Bewerbungen schon gehabt, wo dann noch ja, jede ehrenamtliche Tätigkeit noch belegt war. Und irgendwann wird es auch zu viel. Also es sollte immer fokussiert sein auf den Job, um den ich mich gerade bewerbe.
Jetzt kommen wir mal zu den ganz interessanten Aspekten. Was sind denn so Killer-Phrasen, bei der dir die Blick in die Bewerbung geht und dann geht sie direkt wieder zu, bevor du auf Seite 2 angekommen bist?
Das passiert tatsächlich bei mir nie. Also das, ich schaue mir jede Bewerbung von A bis Z an, wenn ich nicht mit meinem richtigen Namen angeredet werde, sondern mit sehr geehrter Herr Schröder, hiermit bewerbe ich mich einer Ausbildung als Touristikkauffrau, dann mache ich sie wieder zu. Weil wir bilden Buchhändler aus. Also das gibt so Bewerbungen, die, da merkt man, das ist Copy and Paste und da ist dann nicht mal der Name oder die Adresse geändert, das geht nicht, aber das Anschreiben lese ich immer komplett durch und auch die Bewerbung. Das Wichtige ist vielleicht, sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich. Das ist so eine Floskel aus dem Internet. Das ist langweilig. Erstens, es gibt immer einen persönlichen Ansprechpartner, immer. Der ist wichtig rauszufinden, das kann man notfalls auch telefonisch rausfinden, indem man fragt, bei wem, auf wen darf ich denn in der Ausbildung ansprechen oder in der Bewerbung ansprechen. Und das zweite ist, der erste Satz, wenn der knallt, also wenn da was drinsteht, was mich anspricht, dann ist die Bewerbung schon mal super interessant.
Mhm. Was wäre so ein gutes, fällt dir spontan was ein, wo du mal so einen Hingucker hattest, dass du dachtest, Mensch, das ist ja total interessant. Mir würde ein Beispiel einfallen, ich weiß gar nicht, wo das mal gesagt wurde. Ich glaube, in einem Bewerbungsratgeber, den ich neulich gelesen habe, so eine ältere Frau, die als Quereinsteigerin sich bewirbt, die hat angefangen mit, ja, sie glauben vielleicht, ich bin eine alte Schachtel, aber... Ja,
ja, aber wenn man ehrlich ist, wenn man das liest, das ist doch großartig, da bekommt man gleich Interesse. Also darum geht es, Interesse zu wecken. Ich habe jetzt keinen so einen Schlagsatz, der mir geblieben ist, weil es sehr individuell ist. Ja, also allein hier die erste Reihe, die könnten sich 10 Sätze wahrscheinlich über sich selber einverlassen, die knallen und da kann ich kein perfektes Beispiel geben. Aber was zum Beispiel mal war, bei uns hat sich eine junge Dame auf eine Ausbildung beworben, die hat ihre Ausbildung als Form eines Buches geschickt. Also war Inhaltsangabe vorne drin, dann war der erste Kapitel war der Lebenslauf, zweite Kapitel ist und so weiter. Das fand ich tatsächlich auf unser Unternehmen natürlich großartig, weil wir Buchhandel sind. Dann macht es Spaß und dann hat man irgendwie, die Bewerbung wird immer in meinem Kopf bleiben.
Also so als gebundenes Buch nicht, aber so in Kapiteln und so buchähnlich. Ne? Mhm. Gibt es was du schon mal erlebt hast, was dir so richtig in Erinnerung geblieben ist?
Nee, tatsächlich, das war jetzt bei uns nie so individuell, aber mir hat einfach schon jede gut gestaltete Bewerbung gefallen, weil es kamen natürlich auch oft Bewerbungen, die einfach ja relativ einfach gestaltet waren und schon allein mit einem schönen Layout weckt man Interesse. Wenn ein Text, das Anschreiben schön gegliedert ist, wenn der Lebenslauf tabellarisch übersichtlich gestaltet ist und man sich auch ein bisschen darüber verkauft, so ein eigenes CI für sich entwickelt, also so eine eigene Gestaltungsmarke entwickelt, dann funktioniert das insgesamt sehr gut. In dem Umfeld, also ich habe im Verlag gearbeitet die letzten Jahre, da kamen jetzt so ganz individuelle Geschichten, wie jetzt ein eigengestaltetes Buch oder sowas, tatsächlich relativ selten vor.
Eine Idee kam heute Morgen in der ersten Runde schon auf, da hat sich meine Bewerberin hat ein EPUB eingereicht, also kein Textdokument, sondern direkt als EPUB, wie E-Books hergestellt werden. Das war natürlich auch was im Gedächtnis geblieben ist. Aber wir waren bei den absoluten Killerphrasen und Don'ts, also Sätze aus dem Internet kopieren, falsche Ansprechpartner und so. Du hast gesagt, sehr geehrte Damen und Herren, ist auch eher so die dritte Wahl als die zweite Wahl, lieber anrufen. Ist es generell eine gute Idee, vorher anzurufen oder ist das auch blöd? Viele telefonieren ja nicht gern.
Die Frage ist, wer nicht gerne telefoniert. Also ich glaube, wenn man anruft, einfach um zu sagen, hallo, ich würde gern bei Ihnen arbeiten, Ausbildung machen etc. und an wen darf ich mich denn wenden? So eine tolle Frage, weil das zeigt ja schon, dass ich Interesse habe an dem Unternehmen. Und wenn man dann sagt, ja, das rufen Sie bitte oder schreiben Sie Ihre Bewerbung bitte zu Händen an Frau Müller, dann habe ich schon Informationen und die Person weiß schon, ah, da kommt irgendwann mal eine Bewerbung und dann habe ich schon den ersten Schritt gemacht, dann interessiere ich mich tatsächlich auch, weiß ich schon, auch mal gucken, wann die Bewerbung kommt und dann ist das viel interessanter.
Ist es aufdringlich, wenn ich dann eh schon anrufe, dass ich frage, ja, in der Stellenausschreibung steht mal wieder, ich soll alles können, wen suchen Sie denn so oder ist das eine doofe Frage?
Also grundsätzlich gibt es, finde ich, mal keine doofen Fragen. Ich weiß nicht, ich finde das tatsächlich nicht aufdringlich. Ich finde es eher, also ich finde anrufen und sich auch schon zeigen, aber wen suchen Sie denn, da würde bei mir wahrscheinlich keine Antwort dafür rauskommen, weil ich will ja die Bewerbungsunterlagen sehen.
Wie siehst du das? Ist anrufen eine gute Idee?
Also muss man, glaube ich, differenzieren. Bei Initiativbewerbung würde ich es eigentlich immer empfehlen, weil also hängt natürlich am Ende auch wieder von der Größe des Unternehmens ab. Aber bei den größeren Verlagen sind Initiativbewerbungen meistens gar nicht so zielführend, weil wenn keine Stelle ausgeschrieben ist, wenn gerade keine Volontärsstelle bewilligt ist, dann wird die auch nicht einfach so geschaffen, auch wenn ein netter, sympathischer Mensch anruft. Das heißt, eine Initiativbewerbung würde ich immer vorher ankündigen. Da würde ich in der Personalabteilung anrufen, würde fragen, kann ich Ihnen meine Unterlagen zuschicken und da einfach schon mal so ein erstes Gespräch führen. Und dann sagen die einem letztlich auch, lohnt sich, schicken Sie mal her oder gucken Sie in 2 Monaten nochmal vorbei. Bei Initiativbewerbung würde ich es immer empfehlen. Wenn eine Stelle ausgeschrieben ist, ist meine Erfahrung, dass man nicht so einen Riesenvorteil hat, wenn man dann so vor dem Versenden der Bewerbungsunterlagen ein entsprechendes Gespräch am Telefon führt, weil letztlich sammeln die Personaler, die Verleger, die Buchhändler, Chefs immer erstmal und gucken dann durch. Ich habe bisher nicht die Erfahrung gemacht, dass man dadurch einen essentiellen Vorteil hat, aber das sind individuelle Erfahrungen.
Individuelle Erfahrung ist wahrscheinlich auch, wenn nichts dabei steht, nur man kann sowohl online sich bewerben als auch Bewerbungsunterlagen einreichen, was ist besser?
Also für unser Unternehmen kann ich sprechen, wir erwarten eigentlich Online-Bewerbungen. Es kommen trotzdem noch Bewerbungsmappen, das ist kein Ausschlusskriterium, aber ich meine, es zeigt ja, wenn eine Mappe kommt, dann hat sich derjenige vielleicht schon mal nicht so auf unsere Homepage bewegt, weil da steht es eigentlich relativ deutlich, dass wir gerne online, also das hat auch was mit einer Interesse an einem Unternehmen zu tun, wenn da steht, bitte online, dann online und bei uns steht sogar noch dazu, bitte in PDF-Format. Und wenn ich dann 43 Word-Dateien angehängt bekomme, dann merke ich schon, der hat sich da leider nicht auseinandergesetzt. Und das ist eigentlich schade. Dann muss man erstmal zurückschreiben, bitte, wir können kein Word öffnen aus verschiedenen Gründen. Bitte schicken Sie das PDF, dann muss der wieder als PDF. Diesen ganzen kann man sich sparen, wenn man sich einmal richtig informiert, glaube ich.
Und das einmal technisch auch gut aufbereitet. Also tatsächlich auch wirklich darauf achten, dass die Megabytes nicht zu groß sind, dass man da nicht irgendwie eine Datei mit 20 Megabytes schickt, sondern sich einmal wirklich die Zeit nehmen, eine gescheite Bewerbung aufsetzen, alle Datenformate sich so zurechtstellen, dass man dann auch hinterher damit weiterarbeiten kann. Aber das ist ganz, ganz wichtig, weil im Zweifelfall landet es dann auch im Spam oder kommt gar nicht an. Und die PDF-Datei richtig zu rechnen, da sollte man sich einfach eine gute Zeit für nehmen.
Gibt es weitere so Killer? Okay, Rechtschreibfehler und so ja, sind wir, wissen
der Klassiker,
wir, glaube ich,
alle. Aber kann man echt betonen, also immer Zeit dafür nehmen bitte, weil es kommen tatsächlich immer noch erstaunlich viele Bewerbungen, die einfach Rechtschreibfehler enthalten und das muss tatsächlich nicht mehr sein.
Also am besten mal ausdrucken und jemand anderen noch drüber lesen lassen.
Immer gegenlesen mal von jemandem, weil man wird irgendwann betriebsblind für seine Texte und einfach mal jemandem geben und nochmal Korrektur lesen lassen, auf jeden Fall.
Okay, wir wollen auch gleich noch über den Ernstfall, also das Bewerbungsgespräch reden, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eine Runde ist, in der es auch ganz viele Fragen womöglich schon jetzt gibt. Also wenn Fragen sind, immer so aufmelden, dann müssen wir hier nicht so runter predigen, sondern wir beantworten, oder die beiden beantworten die Fragen auch gern. Gibt es Fragen jetzt schon, Bewerbungsunterlagen?
Eine Frage zum Anschreiben. Hören Sie mich? Das Anschreiben, Also ich habe unterschiedliche Sachen schon gehört. Eine Seite, zwei Seiten, wie lang, wie kurz?
Hängt auch wieder von der Situation ab. Also es gibt immer so diese klassische Empfehlung, eigentlich soll ein Anschreiben eine Seite sein. Das kann man ja letztlich mit Word und Gestaltungsmöglichkeiten auch irgendwie immer hinbekommen. Ich fand es immer wichtiger, dass die Inhalte drinstehen, die wichtig sind. Und wenn Sie halt ein bisschen ausholen müssen, um dem Bewerber die Hinführung zu der Stelle auch klar zu machen, um dem Ausschreibenden die Stelle klar zu machen, dann dürfen Sie auch mal auf eine zweite Seite gehen. Das wird gelesen. Aber es sollte alles, was Sie im Anschreiben drin sein, wirklich mit Ihrer Bewerbung zu tun haben und sollte aber natürlich auch nicht den Lebenslauf zusammenfassen, der dann hinterher tabellarisch nachgefasst ist. Aber es gibt tatsächlich aus meiner Sicht nicht die Standardantwort, Sie müssen bei einer Seite bleiben, weil man muss manchmal ein bisschen ausholen und weckt dadurch ja auch Interesse, gerade wenn Sie sich in der Belletristik bewerben, wenn man darüber schon sieht, dass jemand gut auch sich ausdrücken kann, gut schreiben kann, dann dürfen Sie da auch ein bisschen länger werden.
Holen wir mal eine zweite Meinung dazu ein?
Die ist genau gleich. Also diese eine Seite kommt ja daher, dass man es eben nicht komplett freigeben möchte, weil wenn wir es komplett freigeben würden, dann hätte man nachher vielleicht 3, 4, 5, 6, 7 Seiten. Eine Seite ist so ein Richtwert, der auch toll ist, wenn man den einhält, wenn dann noch 2, 3 Zeilen oder dann rutscht einem was runter. Also was nicht passieren sollte, ist so, dass das noch Thema Anlagen in die nächste Seite rutscht, das kann man wirklich aufbereiten. Ich glaube, wichtig ist, wenn jemand schon viel gemacht hat in seinem Leben, was auch auf den Job passt, und dann reicht eine Seite nicht, dann ist es okay. Aber ich finde, wenn es dann Richtung 2, 2,5, 3 Seiten, dann wird es dann tatsächlich zu lang. Ja, also Seite 1 als Richtwert und ein bisschen drüber ist kein Problem.
Ich glaube, der Hinweis von dir war sehr gut, dass man sagt, ja, fokussiert bleiben und nicht den Lebenslauf nochmal paraphrasieren, ne, und ein paar Verben dazwischen. So, ist vielleicht auch gut. Gibt es weitere Fragen? Ja, genau, einmal durchgeben.
Ja, ich habe die Frage, weil es gerade um diese PDFs ging, wie groß sollte es denn sein? Also nicht 20 Megabyte, aber was ist so die Richtlinie, was kommt an? Also das ist ja auch immer wieder unterschiedlich.
Also meine Empfehlung sind 2 bis 3 Megabyte. Maximal 10. Viele der größeren Unternehmen haben Posteingangsbeschränkung auf 10 Megabyte, aber 2 bis 3 ist das, was man gut handeln kann, was Sie gut bei sich rauskriegen, was im Postfach gut ankommt und was Sie auch bei einer klassischen Bewerbung hinbekommen. Also wenn Sie einen Word-Text haben und den konvertieren und noch ein Foto einbetten, dann landen Sie bei diesen 2 bis 3 Megabyte.
Ja, man will es ja nicht auf ein Plakat draufziehen, dann wird so die Auflösung ein bisschen runtergerechnet, aber das fällt auf einer DIN A4-Seite nicht auf. Also kann jedes, die meisten Fotoprogramme können das zum Beispiel auch.
Okay, danke.
Okay, noch jemand? Sonst gehen wir erstmal, okay. Also wenn einem spontan was einfällt, einfach melden, dann steigen wir mal direkt vielleicht ein in das Bewerbungsgespräch. Da kann man ja sowohl als Arbeitssuchender als auch als Arbeitgebender also allerlei komische Situationen erleben. Vielleicht mal aus deiner Perspektive, was war so eine ganz seltsame Situation, die du mal erlebt hast?
Also wir müssen jetzt kurz unterscheiden, weil bei uns gibt es sowohl, also zum Beispiel für die Ausbildungsplätze führen wir gar keine klassischen Bewerbungsgespräche mehr, sondern haben Bewerbungsrunden, wo mehrere Leute auf einmal da sind. Für Stellenausschreibungen haben wir natürlich die ganz klassischen Face-to-Face, sage ich immer. Ich hatte neulich eine Situation, da setzte sich eine junge Dame rein, so ganz lässig, und meinte dann, so Herr Riedmüller, dann legen Sie mal los. Und da war ich ein bisschen erstaunt und dachte, naja, ist aber vielleicht auch mutig. Also mein erster Eindruck war eher so, ah, okay, mutig. Aber das bestätigt sich im Ganzen, die war sehr, sehr voll, also ich möchte es vorlaut nennen, und sehr flapsig und direkt. Und ich fand es ein bisschen schade, weil das, ich glaube, die hatte ganz viele Fähigkeiten und die hat sich ein bisschen schlecht präsentiert. Also ich glaube, so eine Flapsigkeit, die kann an Punkten vielleicht mal passen, aber wenn ich den ganzen Tag so auftrete, ich gebe ja ein Bild von mir ab, und ich finde, im ersten Moment ist das eher auch mal was, wo ich eher sage, ein bisschen zurückhaltender, aber trotzdem interessiert. Das wäre, glaube ich, der erste Schritt.
Wie würdest du in ein Bewerbungsgespräch reingehen?
Also meine absolute Empfehlung ist, das im Vorfeld einfach mal zu üben. Bewerbungssituationen sind skurrile Situationen. Es ist auch ein ganz unterschiedlicher Professionalisierungsgrad in den Verlagen und den Buchhandlungen. Also Sie ihr kommt teilweise in sehr lockere Gespräche rein, wo man einfach am runden Tisch sitzt und nett miteinander plaudert. Es gibt dabei in den größeren Verlagen, in professionellen Personalabteilungen durchaus auch so ein richtig klassisches Personalgespräch, wo es dann auch vielleicht erstmal eine Atmosphäre da ist, an die man sich selbst auch erstmal gewöhnen muss. Also ich kann einfach immer nur empfehlen, sofern das im Freundeskreis geht oder an den Universitäten, da was im Programme zu angeboten werden, üben, üben, üben. Einfach sich selbst vorher damit beschäftigen, was für Fragen könnten die mir stellen und einfach auch schon mal so im Probeinterview mal ein paar Themen vorformulieren, das im Vorfeld gut durchdenken, damit es nicht zu spontan wirkt. Auf der anderen Seite darf es natürlich auch nicht auswendig gelernt wirken, aber sich einfach mit den Themen im Vorfeld auseinandersetzen. Es gibt viele Ratgeber dazu, auch was so Standardfragen sind, und da einfach gut vorbereitet sein.
Gut vorbereitet, du hast gerade schon gesagt, da helfen so Bewerbungsratgeber. Da gibt es diverse Verlage, die da was anbieten. Natürlich stehen dann auch zum Teil unterschiedliche Sachen drin, die mich verunsichern könnten, aber ist es prinzipiell eine empfehlenswerte Idee, sich da mal reinzulesen?
Naja, es hilft halt einfach immer bei der Vorbereitung, wenn man, das muss aber, es kann ein Ratgeber sein, da gibt es sicherlich auch andere Informationsmöglichkeiten, aber sich einfach mal im Vorfeld so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wie so eine Struktur auch eines Bewerbungsgespräches läuft, das würde ich immer empfehlen, weil man sich selbst dann sicherer fühlt, wenn man vorbereitet ist.
Wie stehst du, Hesse, Schrader und Co., gute Idee oder lieber Freunde und Bekannte fragen?
Auch das, ich glaube, wichtig ist, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man sich sicher fühlt, weil darum geht's. Also Sie waren sicher alle schon mal in einem Bewerbungsgespräch und es ist im ersten Mal eine ungewohnte Situation. Und wichtig ist, dass man ja auch so ein bisschen sicheres Auftreten hat. Und je mehr ich mich dafür vorbereite, umso mehr Möglichkeiten habe ich ja auch, das nachher einzusetzen. Also ich bin ein Fan von diesen Ratgebern, bin aber auch einfach ein Fan davon, sich wirklich mit dem Unternehmen, wo man sich bewirbt, auseinanderzusetzen und sich tatsächlich auch mal Fragen zu notieren, die man hat und die man vielleicht auch nicht gleich beantworten kann, weil das ist auch was, wenn ich einen Bewerber vor mir sitzen habe, der keine Fragen hat, das kann eigentlich schier nicht sein. Also ich werde fast nie gefragt bei unseren Ausbildungsrunden, wie viel verdient ein Auszubildender bei uns? Also ich würde das wissen wollen, wenn ich da arbeiten wollen würde. Und das finde ich so schade, weil man darf alles fragen und Fragen sind eigentlich, ich lösche dieses Wort wieder, Fragen sind, haben was mit Interesse zu tun. Das heißt, wenn Sie sich nachher 10 Fragen mit ins Bewerbungsgespräch nehmen und 8 werden beantwortet, dann haben Sie immer noch 2, die Sie stellen können. Das heißt, je mehr Fragen Sie sich in der Vorbereitung selber stellen, desto eher haben Sie sich auch auseinandergesetzt und desto eher, glaube ich, wird es auch so rüberkommen, dass Sie sich wirklich interessiert haben. Und das, also ich finde, sich Fragen zu stellen, ist eins der wichtigsten Handwerkszeuge, um sich gut vorzubereiten.
Also nicht legen Sie mal los, sondern bereit sein, selbst irgendwie zuzuhören und dann wichtige Punkte anzusprechen. Gehen wir mal vielleicht ganz kurz so auf die Basics. Ja, so ein kritisches Thema ist ja immer, was ziehe ich an? Ja, also wenn ich hier auf dem Podium sitzen muss, dann habe ich mir vorher überlegt, ziehe ich jetzt ein Hemd an und das sieht es dann so offiziell aus oder Sakko ja oder nein? Ja. In Bewerbungssituationen ist es natürlich noch schlimmer. Wie sehr muss ich mich rausputzen, sage ich mal?
Also auch das wieder aufs Unternehmen bezogen. Wenn ich mich natürlich als Führungskraft bewerbe, also auf Unternehmen und Position, wenn ich mich als Führungskraft in einem Unternehmen bewerbe, dann erwarte ich schon, dass das eher, wie sagt man da, eher Geschäfts-, also Hemd bei Mann, Business-Look, das hat mir gefehlt. Wenn ich mich natürlich auf eine Ausbildung bewerbe, dann brauche ich jetzt nicht das kleine Schwarze anhaben oder den Anzug und Krawatte, aber schon so, dass es gepflegt aussieht, das ist wichtig. Am besten Klamotten, die man zum ersten Mal diese Woche anhat, fände ich wichtig. Und natürlich, wenn ich mich auf eine Stelle als Buchhändler beispielsweise bewerbe, dann wäre mir lieb zum Beispiel, dass es auch angepasst auf den Beruf ist. Also wenn dann jemand mit hochhackigen Schuhen kommt, mit 10 cm Absätzen und einem kurzen schwarzen und ich muss mir nachher vorstellen, der steht dann auch so im Laden, dann passt es wiederum auch.
Oder nicht. Sie in dem Fall wahrscheinlich eher.
Ja.
Ja, ja. Ja, bei Frauen könnte ich mir vorstellen, ist es schwieriger, sich anzuziehen. Wenn ich mir jetzt ein Hemd und ein Sakko vielleicht anziehe, dann denkst du vielleicht, ja, ein bisschen overdressed, der Gute, aber ist okay. Ja, aber als Frau ist vielleicht vielleicht schwieriger?
Gar nicht unbedingt. Also da finde ich, da hat sich tatsächlich in den letzten Jahren viel gewandelt, weil es da ja auch so einen Business-Casual-Look gibt, wo man eigentlich nicht so viel falsch machen kann. Also eine Bluse geht immer letztlich abhängig vom Unternehmen. Wenn man das eine feine oder eine gute dunkle Jeans ist, dann wird in der Verlagsbranche auch niemand schräg gucken. Und da kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Es sollte einfach durchdacht sein. Man sollte sich auch dort eben, wie auch schon gesagt, mit dem Unternehmen beschäftigen. Und die Spannweite ist da sehr groß. Aber es ist, man sollte sich einfach Gedanken machen. Und man zeigt damit auch ein Stück weit, dass man sich mit dem Unternehmen beschäftigt hat, wenn man zu der richtigen Kleidung greift.
Hört sich erstmal so einfach an alles, ne? Einfach gut anziehen so. Jetzt kommen wir aber mal zu den richtigen Problemen, also Tattoos, Make-up, Piercings. Wie sieht's damit aus?
Also wir sind da relativ klar bei uns. Völlig egal, Sie dürfen alles haben, wenn Sie damit richtig umgehen können. Aber das ist wichtig, ich sage das ganz bewusst bezogen nur auf Osiander, weil natürlich sind Tattoos, Piercings etc. bei jedem Unternehmen anders und anders gesehen und deswegen muss man da wirklich auch, finde ich, aufpassen. Entscheidend finde ich aber tatsächlich, wie Sie damit umgehen. Also wenn Sie das ganze Gesicht voll gepierst haben, aber Sie wirken total sympathisch, echt authentisch und können damit umgehen, dann ist das für mich in Ordnung, dann können wir gerne darüber reden, aber wenn selbst Sie dann durch eine Unsicherheit oder wenn ausstrahlen oder ähnliches, dann ist es so. Wir werden das auch ganz oft gefragt. Es ist auch ganz oft, dass Leute bei uns im Bewerbungsgespräch ihre Piercings draußen haben und am Ende fragen sie, ja, ich habe eigentlich ein Piercing da, hier vorne, darf ich das wieder reinmachen? Ja, wieso denn nicht? Also im Buchhandel, finde ich, kann man das durchaus tun. Wichtig, finde ich, ist tatsächlich immer, wie man damit umgeht auch.
Im Verlagswesen, also in den Runden, in denen du das warst, hat man sich danach mal gesagt, so ja, wenn die Haare nicht lila und grün wären und 4 Piercings weniger, dann wärst du die perfekte Kandidatin gewesen?
Jetzt muss ich tatsächlich ja gestehen, dadurch, dass ich in einem Wirtschaftsverlag gearbeitet habe, haben wir solche Bewerber eigentlich nicht gehabt. Aber ich glaube, es hätte mich erstmal per se nicht gestört. Man muss sich natürlich im Klaren sein, und das ist jetzt dann wieder dieser Wirtschaftskontext, man ist mit vielen Autoren zusammen, die eben sehr, sehr smart rumlaufen. Also da ist der Business-Look an der Tagesordnung und da sollte man sich in so eine Welt dann auch reinfinden können. Aber das gilt dann eben nur für den Wirtschaftsverlag. Ich denke mal, dass das in der Belletristik dann schon mal wieder deutlich anders wird. Da sind die Kleiderregeln oder dann eben halt auch so das Äußere und die Haarfarbe sicherlich ein nachgelagertes Thema. Aber immer dann, wenn man Kundenkontakt hat, gibt es natürlich bestimmte Etiketten, denen man sich auch stellen sollte.
Gibt es jetzt weitere Fragen? Ideen? Naja, nur gezuckt da hinten. Okay, gut. Ja, es gibt vielleicht ja, also Thema Vorbereitung, so Fangfragen, so fiese. Oder hast du das schon mal erlebt, dass man so schwierige Fragen gestellt kriegt? Ne? Vielleicht auch, wenn man weiß, das ist ein kritischer Punkt. Also habt ihr schon mal als Fragen gestellt, von denen einfach nur um zu gucken, wie die Bewerber darauf reagieren?
Immer. Ja, ganz einfach. Also so eine Frage, die wir gerne stellen, ist, wie gehen Sie mit Stress um oder was bringt Sie richtig auf die Palme? Das bringt vielleicht im ersten Moment mal gar nicht mit dem Buchhandel zusammen, aber es gibt mir trotzdem noch mal ein Bild des Menschen. Und ich habe da jemanden vor mir und der steht und erzählt mir, er ist total lässig und locker drauf und wenn ich ihn dann irgendwie versuche zu pieksen und ihm eine Frage stelle, da warte ich schon auch, dass man sich auf auch vielleicht Fragen spontan reagiert. Mir geht es manchmal gar nicht um die Antwort, sondern auf die Art und Weise, wie jemand mit der Frage auch umgeht. Und das ist interessant. Ich glaube, das wird jeder Personaler tun. Sie werden natürlich die Standardfragen abkriegen, Stärken, Schwächen und so weiter. Was bringen Sie für den Beruf mit? Sie werden immer aber auch Fragen kriegen, wo Sie aus der Reserve gelockt werden wollen, weil das macht es interessant.
Was hast du da schon mal erlebt? So, das wurde bei euch schon mal jemand so überfahren in einem Bewerbungsgespräch, dass er dann hochroter Kopf und nur noch rauskam?
Na, das lag dann vielleicht nur an der eigenen Nervosität. Nee, so ganz in so einer klassischen Fangfragensituation hab ich eigentlich bei uns nicht erlebt, als bei meinem alten Arbeitgeber, sondern wir haben uns immer auf die Situation eingestellt, das waren immer Volontärsstellen, wo ich dabei war in den Bewerbungsprozessen und haben wir natürlich auch Rücksicht darauf genommen, dass da Leute vor uns sitzen, für die das noch nicht so alltäglich ist, in Bewerbungsgesprächen zu sitzen und da haben wir nicht so wirklich tatsächlich investigativ gefragt.
Also in der Buch- und Verlagswelt ist die Welt noch halbwegs in Ordnung scheinbar, muss man sagen. Reden wir mal über das Thema Strategie. Es gibt ja so verschiedene Arten, du hast das gesagt, Vorbereitung ist gut, ne, in ein Bewerbungsgespräch reinzugehen. Ich kann das so eher so defensiv machen oder so abwartend vielleicht. Ich kann aber auch sagen, okay, ich will mich jetzt hier so ganz tough vielleicht präsentieren. Also bringt es vielleicht was, mir eine Strategie zurechtzulegen, oder bin ich dann schon wieder unauthentisch?
Das ist genau das Thema. Also ich frage, wenn man selbst jemand ist, der eher ruhiger und introvertierter ist und sich vornimmt, in so einem Gespräch besonders offen zu wirken, dann wird das sicherlich nicht funktionieren, sondern das wichtige Schlagwort ist Authentizität. Und aus meiner Sicht darf man ruhig am Anfang auch mal sagen, wie so die eigene Befindlichkeit gerade ist und dass das eine ungewohnte Situation ist. Ich meine, man sieht das dem Gegenüber in der Regel natürlich auch sofort an, ob er jetzt nervös ist oder wie die Situation sich sozusagen gerade bewirkt. Aber man wird nie gegen sein Naturell ankämpfen können. Und dementsprechend kann ich nur zur Authentizität raten und versuchen einfach, die Situation einfach schnell zu erfassen, sich zu entspannen. Letztlich sind Vorstellungsgespräche Kennenlerngespräche. Beide Seiten wollen sich kennenlernen. Also auch immer nicht nur die Perspektive, man wird da jetzt selbst dauerbeobachtet, sondern man selbst sollte auch einfach versuchen, Antennen auszustrecken, damit man auch beobachtet, weil man selbst als Bewerber sich ja auch im Klaren sein muss, ob das Unternehmen zu einem passt. Und dementsprechend geht es wirklich darum, einfach so ein bisschen diese Situation zu erfassen und sich so authentisch wie möglich einfach dort zu präsentieren. Und ich bin der Meinung, dass man dafür keine Strategie gebrauchen kann.
Wie erlebst du das? Also blickst du da durch, wenn man mal von deiner Seite vom Tisch guckt, denkst du das öfter mal, was ist denn das jetzt hier für eine Nummer? Oder sind die Bewerber, die du kennenlernst, authentisch?
Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass alle authentisch auf mich wirken. Aber das ist ja auch genau das Schwierige. Ich kann natürlich als Bewerber denken, ich wirke authentisch, aber bei mir kann es anders ankommen. Deswegen, ich finde es so eine schwierige Sache, eine Strategie, um auf die Frage zurückzukommen. Ja, ich glaube, die Strategie wäre, wenn dann sich selber zu überlegen, wie kann ich denn diese ungewohnte Situation, diese unsichere Situation, wie kann ich denn die für mich so lösen, dass sie sich ein bisschen besser anfühlt. So, ich glaube, das ist wichtig. Und wenn man dann eben sagt, für mich ist jetzt gerade auch ungewohnt, wenn man sich da so selbst offenbart, dann ist das toll. Ich glaube, darum geht es erstmal, dass man sich selber erstmal fragt, eine Strategie sich zu überlegen, damit man jemand anders gefällt, wird, glaube ich, nicht funktionieren. Ich glaube, es würde funktionieren, dass man authentisch ist. Und wenn ich dann sage, oh, hallo, das ist mein erstes Bewerbungsgespräch seit langer Zeit und ich bin gerade echt unsicher, aber jetzt im Laufe des Gesprächs wird sich das sicherlich bessern, da freut sich, glaube ich, jeder Personaler, weil man denkt, wow, der ist doch gleich mal super ehrlich und das wirkt auch authentisch. Wenn das natürlich so ist.
Also so die Ebene mal zu wechseln und dann auch einfach mal irgendwas anzusprechen, die Situation selbst mal zu thematisieren. Wenn ich da wenig Erfahrung habe, ist das ein Fauxpas oder habe gerade gehört, das ist eine gute Idee?
Wie gesagt, der Menschenkundige, der erkennt es sowieso relativ schnell, ob jemand jetzt sehr angespannt ist oder ob er entspannt ist. Aber sich tatsächlich der Situation zu stellen und zeigt einfach, dass man selbst reflektiert ist, und das kommt immer gut an bei Personalern und dementsprechend kann das immer ein guter Einstieg sein, das entsprechend dann auch so mal zu formulieren.
Also ich möchte mal den Bewerber sehen, der entspannt in der Bewerbungssituation sitzt. Das, glaube ich, gibt es sehr selten.
Also gab es auch schon, die waren dann aber auch teilweise sehr von sich überzeugt und waren dann auch nicht unbedingt die richtigen Bewerber.
Wie ist es denn für euch, wie angespannt seid ihr in einem Bewerbungsgespräch?
Also ich merke, dass ich vor jedem Bewerbungsgespräch total angespannt bin, aber eher neugierig angespannt, weil ich ja wissen will, wer da ist und weil ich mich für den Menschen interessiere und weil ich eine Stelle zu besetzen habe oder einen Ausbildungsplatz oder ähnliches. Und dann finde ich das eigentlich eher interessant, da einen Menschen zu sehen, weil ich will ja wissen, ich habe ja eine Vorstellung von dem, der auf diese Stelle will, und dann will ich ja auch wissen, wer da sitzt. Und deswegen bin ich total aufgeregt und auch selber nervös, aber das legt sich meistens relativ schnell.
Wolltest du dazu noch was sagen?
Nee, tatsächlich. Also ich war ja immer in der Situation, dass ich noch einen Personaler im Gespräch an der Seite hatte. Das heißt, ich war einfach immer nur wirklich auch neugierig, aber nicht wirklich angespannt oder aufgeregt, sondern habe mich einfach gefreut auf das Gespräch und habe selbst dann immer aus meiner Rolle auch versucht, sozusagen die Strenge des Personalers so ein bisschen abzumildern und aus der Lektoratsperspektive Werbung für den Job zu machen und habe mich immer so ein bisschen auf die Seite des Bewerbers geschlagen, so, also muss man so.
Guter Bulle, böser Bulle nennt man das so ein bisschen. Ja. Würdet ihr empfehlen, also sich vielleicht auch mal auf Stellen zu bewerben, bei denen man sagt, ja, eigentlich brauche ich den Job gerade überhaupt nicht, und einfach mal, es macht ja auch locker, ne, wenn man so Situationen sich vielleicht regelmäßig aussetzt, da kriegt man ein bisschen mehr Übung, könnte man auch argumentieren. Also ich kenne Leute, die sich regelmäßig einfach irgendwo bewerben, obwohl sie, wenn sie dann sagen, okay, entweder die Stelle ist top, und wenn nicht, hat es mir halt nicht geschadet, da bleibe ich in Übung. Oder ist das für euch ein Albtraum?
Das ist eine gute Frage. Ich würde es nicht mit dem Hintergrund machen, um möglichst viele Bewerbungsgespräche zu haben, weil dann wird es nicht authentisch. Ich würde es mit dem Hintergrund machen, wenn mich die Stelle interessiert, dann würde ich mich auch drauf bewerben, aber nicht bewerben, damit beworben ist, und nicht zur Übung. Also das, ich glaube, das würde ich auch merken als jemand, der, also wenn jemand kein Interesse an der Stelle hat, das merke ich relativ schnell.
Ja, würde ich ähnlich bewerten. Also man investiert selbst ja auch Zeit, man muss sich ja vorbereiten, das Unternehmen investiert Zeit in die Bewerberauswahl. Natürlich kann man mal einen Testballon irgendwie laufen lassen, aber sollte man sicherlich nicht zu exzessiv betreiben.
Die meisten hier werden es wahrscheinlich kennen, ne? Wenn man jetzt wirklich eine Stelle sucht, irgendwie, dann bewirbt man sich ja nicht nur auf einen Posten irgendwo, sondern dann, wenn man die Bewerbung schon mal hat, ne, dann geht so ein kleines Bündel vielleicht raus. Entspannt mich das dann, wenn ich reingehe und sage, okay, wenn ich jetzt merke im Bewerbungsgespräch, ich glaube, das passt irgendwie so menschlich nicht, kann ich dann als Bewerber auch sagen, okay, ich glaube, wir brauchen hier gar nicht weitermachen, danke für die Zeit und tschüss?
Habe ich jetzt so auch noch nicht erlebt. Also man merkt natürlich schon, auch gegenseitig, gilt auch wieder für beide Seiten, wenn so die Chemie nicht stimmt, dann endet ein Gespräch automatisch schneller, weil beide Seiten auch gar nicht so viele Fragen aneinander haben, während man, wenn man sehr schnell füreinander Feuer und Flamme ist, man manchmal gucken muss, dass man überhaupt die einberaumte sozusagen halten kann. Aber dass jetzt jemand nach einer Viertelstunde gesagt hat, ich gehe sofort, mich interessiert das hier alles gar nicht, habe ich jetzt tatsächlich so nicht erlebt. Ich glaube, das würde man etwas smarter lösen dann in einem Gespräch und es schneller beenden, aber sicherlich nicht nach so kurzer Zeit.
Würdest du auch
kann ich nichts sehen. Dazu fügen.
Mhm. Okay, jetzt Fragen aufgetaucht? Also hier sind die Experten, ne? Jede Frage kann man stellen. Aha. Irgendwo müsste das Mikro noch rumfliegen. Aha, Moment, ich komme. Also nochmal für alle, Frage war, wie soll man mit Schwächen umgehen? Ja? Wobei Schwächen war jetzt sehr, sehr allgemein, ist, soll man die ins Positive umwenden? Das war die Frage.
Also ich finde, Schwächen ist ein sehr großer Begriff, weil es kann einerseits eine Schwäche sein, die ich halt so habe und mit der ich irgendwie auch umgehen kann. Es könnte ja auch was sein, was mich wirklich beeinflusst auf die Stelle. Deswegen, können Sie es ein bisschen konkreter machen oder wollen Sie es einfach so ganz allgemein wissen? Aber das ist doch keine Schwäche.
Nee, würde ich auch nicht als Schwäche bezeichnen.
Also Alter.
Das ist super, dass das jetzt passiert. Das ist perfekt, dass das jetzt passiert. Weil schauen Sie mal, was passiert ist. Sie haben gesagt, Sie haben studiert und Sie sind schon ein bisschen älter. Ich und wir beide antworten, das ist doch kein Problem. So, was passiert? Sie machen da draußen eine Schwäche, aber es ist vielleicht gar keine Schwäche. Woher wissen Sie, dass es eine Schwäche ist für uns? Für Sie ist es eine Schwäche, das ist auch wichtig. Also denken Sie vielleicht, aber das ist eine Schwäche, wo ich sagen würde, wow, versuchen Sie doch mal, was ist denn das Positive daran? Gibt sicher irgendwas. Sie haben Lebenserfahrung zum Beispiel, genau. Wunderbar. Also nicht sozusagen sagen, meine Schwäche ist, sondern was ist denn das Positive daran? Es gibt immer einen guten Partner dazu.
Und es gibt ja auch oft Gründe, warum sozusagen ein Lebenslauf so passiert ist, wie er passiert ist. Und wenn man das gut verargumentiert, wenn man mal einen Umweg gemacht hat, was ganz anderes gemacht hat, nochmal einen Neuanfang gestartet hat. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Personaler da immer sehr interessiert dran sind, dass es nicht so extrem aalglatt alles im Leben verläuft, sondern eben bestimmte Zeiten dürfen auch mal weniger glatt verlaufen, sondern wenn man das einfach gut begründet und auch ja, einfach sich damit präsentiert und wieder so seine Selbstreflexion auch zeigt. Und dann ist das immer gut angekommen in Gesprächen.
Und vielleicht haben Sie schon eine Strategie, wie Sie denn das angehen möchten. Also wenn es zum Beispiel das sein, wenn man jetzt mal ein Beispiel macht, meine Schwäche ist, dass ich unorganisiert bin. Und ich nenne das und ich bin unorganisiert. Vielleicht habe ich aber gleich schon eine Idee, wie ich das denn in meinem neuen Job umsetzen kann, dass ich es nicht mehr bin oder dass ich den nächsten Schritt mache oder sowas. Dann ist es natürlich fantastisch, weil dann zeigt sich auch, dass sie bereit sind, an sich zu arbeiten, zu lernen, etc. Also ich würde sagen, immer das Positive zu sehen, sie haben Lebenserfahrung und bei solchen persönlichen Sachen gleich eine Lösungsmöglichkeit anzubieten, wenn sie die schon haben.
Aha, genau, sollen ich wiederhole die Frage einfach nochmal, weil es wahrscheinlich nicht alle hören, sollen Schwächen in den Lebenslauf bzw. ins Anschreiben gleich mit reingearbeitet werden, so vorwegnehmend?
Also das, wie gesagt, das würde ich tatsächlich jetzt in so der Form auch nicht als Schwäche definieren. Letztlich liest man das ja aus ihrem Lebenslauf. Also sie haben einen tabellarischen Lebenslauf und daraus ist für alle ersichtlich, wann sie was gemacht haben. Wenn sie jetzt natürlich eine Lücke haben, einen Zeitraum, wo sie 4 Jahre lang, gut, wenn sie durch die Welt gereist sind, können sie das schon wieder gut verargumentieren, aber wenn sie irgendwie 4 Jahre einfach nichts gemacht haben, dann sollte man auf so eine Zeit vielleicht eingehen, was der Hintergrund war. Das würde ich schon empfehlen, weil letztlich checken die Personaler und gucken sich einfach so die Plausibilität eines Lebenslaufs an. Und alles andere kann man dann im Gespräch auch klären und erklären.
Und bei dieser, wenn ich da einfügen darf, bei dieser, wenn zum Beispiel so eine 4-jährige Lücke oder sowas ist und man sagt was dazu, dann verfestigt sich wieder ein Bild, das der Personaler hat, ganz anders. Weil wenn ich nicht weiß, warum 4 Jahre... Pause zum Beispiel, dann denke ich mir, ah ja, könnte sein, sie hätte keine Lust zu arbeiten.
Oder 4 Jahre Knast in Kolumbien.
Genau, oder 4 Jahre Knast in Kolumbien, wenn ich es aber beschreiben kann, ich hatte da 4 Jahre eine schöpferische Auszeit und keine Ahnung was, dann weiß ich zumindest warum. Dann kann ich immer noch entscheiden, ja oder nein. Aber wenn ich es nicht weiß, dann entscheide ich mich immer eher Richtung nein. Also aus personaler Sicht.
Da war eben noch Fragen? Okay, eben war so ein ganz interessanter Aspekt, du hast das so nebenbei gesagt, so von wegen, ja, so gerade Lebensläufe, ne, wir werden vielleicht so erzogen, wir denken immer, es muss so der perfekte Lebenslauf sein und es gibt die Stelle und ich sehe die Anforderungen und ah, jetzt habe ich aber, weiß nicht, ein halbes Jahr nach dem Studium nicht so viel gemacht oder ein bisschen rumgereist und die Stelle, auf die ich mich bewerbe, passt vielleicht jetzt so, habe ich das Gefühl, ich bin nicht top qualifiziert genug dafür. Wie wichtig ist denn dieser gerade Lebenslauf?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sozusagen Umwege gehen darf und man sie einfach gut begründen sollte. Also so eine halbjährige Auszeit oder auch die 4 Jahre ist natürlich ein bisschen überspitzt. Wenn man die begründet und sagt, was man in der Zeit gemacht hat, warum man die Zeit gemacht hat, letztlich auch, also unser Personaler bei Springer fand zum Beispiel immer Leute toll, die wirklich auch die Welt erkundet haben, weil die dadurch ganz viel Erfahrung aufgebaut haben und sich an andere Kulturen einfach viel, viel Menschenkenntnis aufgebaut haben. Das heißt, es darf Umwege geben, es darf auch mal einen Studienfachwechsel geben. Es wird sicherlich immer die Frage gestellt werden, warum, wieso, weshalb. Und wenn man das gut und reflektiert wiederum begründen kann, ist das nach meinen Erfahrungen der letzten Jahre kein Hindernis. Schwierig ist wirklich, wenn man dann so achselzuckend da sitzt und sagt, ja, war halt so oder hat sich so ergeben, dann wird es schwierig. Also wenn man nicht zielgerichtet eine Antwort entsprechend geben kann, dann wird sicherlich das Interesse auch nicht ganz so groß sein.
Wir beide haben vorhin schon mal zusammen gesessen, da kam auch ein ganz interessanter Aspekt, nämlich viele Bewerber bei euch sind Studienabbrecherinnen, in dem Fall kann man Rinnen sagen, der Wahrscheinlichkeit halber einfach geschuldet und das ist überhaupt kein Nachteil.
Ja, richtig. Es ist ja total spannend, wer sich sozusagen bewirbt und bei unseren Ausbildungsbewerbungen sind sicherlich 75% Studienabbrecher. Und die sind für uns total interessant im Buchhandel. Das sind meistens irgendwelche Geisteswissenschaftler, die dann merken, oh, ich sehe, ich habe den Nerv getroffen, die dann sehen, oh, super, ich habe jetzt irgendwie Lust auf Praxis und mir reicht irgendwie dieses ganze Theoretische und ja, das finde ich den besten Grund, in eine Ausbildung zu gehen, nämlich ich will was Praktisches erleben. Und wenn die dann noch kommen mit Fachwissen, zum Beispiel Literaturwissenschaften, Buchwissenschaften, aber auch diese ganzen anderen Geisteswissenschaften, es gibt, das ist für uns großartig, das ist keine Schwäche, wenn man es denn gut nutzt, denn sie haben ein Vorwissen, das andere nicht haben und deswegen, das hebt sie hervor. Wenn sie das aber nicht nutzen, dann hebt sie es eben nicht hervor. Und deswegen überlegen sie sich immer, was das Gute im Schlechten ist, sozusagen.
Wenn man so die Lebensläufe immer Revue passieren lässt, wir machen das eigentlich immer, dass wir so vorstellen bei so anderen Podien hier, ja, wie seid ihr denn an den Job gekommen und so. Und eigentlich bei 95% würde ich sagen, haben die irgendwann mal was studiert oder auch nicht studiert und arbeiten mittlerweile in einem komplett anderen Bereich. Wenn es Verlagsleute sind, haben in 5 verschiedenen Abteilungen irgendwie immer gearbeitet, sich neu erfunden, selbstständig gemacht, rein, raus. Und unisono sagen die dann eigentlich immer, ja, so diese, ne, diese Illusion hier, ich gehe so gerade meinen Karriereweg durch, die gibt's eigentlich gar nicht. Ja, so Dr. Zufall spielt auch immer mit.
Genau, würde ich halt tatsächlich der Branche einfach zuschreiben. Der Medienberuf ist natürlich nicht so klar definiert und es gibt nicht sozusagen auch der Buchwissenschaftler, auch wenn er am Anfang einen Berufswunsch hat, muss sich diesen Weg erarbeiten und muss seine Kontakte frühzeitig knüpfen und hat deswegen ja auch am Anfang seines Studiums nicht das Berufsziel sozusagen erreicht. Und das heißt, man muss sich tatsächlich in der Medienbranche neu erfinden, man muss zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Kontakte haben, man sollte wirklich viel in die Praxis gehen, Praktika machen, Leute kennenlernen, solche Netzwerke wie hier entsprechend nutzen, um einfach die Branche gut kennenzulernen. Und dann ist manchmal ein bisschen Glück da, hängt immer davon ab, eben in welchen Bereich man dann am Ende auch rein will. Es gibt durchaus Volontärsstellen in Verlagen, in Fachverlagen. Das ist aus meiner Sicht immer ein ganz spannendes Arbeitsfeld, weil man dort enorm viel lernt und relativ sichere Arbeitsumgebungen hat, während andere Verlagsbereiche natürlich eine große Leidenschaft wecken, aber vielleicht auch noch mehr Kreativität brauchen, um da reinzukommen, weil sie einfach dichter sind. Und dementsprechend, ja, man muss sich einfach selbst seinen Weg so ein Stück weit überlegen, sehr klar sein, was so die Neigungen sind. Es macht auch nichts gegen seine Neigungen zu arbeiten. Also Sie können nicht in einem Wirtschaftsverlag arbeiten, wenn Sie absolut gegen alle kapitalistischen Systeme sozusagen sind. Und dementsprechend muss man sich einfach sehr klar darüber sein, was so die eigenen Interessen und Neigungen sind und die Erfahrungen so schnell und so früh wie möglich aufbauen und sich einfach auch Mentoren suchen. Das fand ich immer toll, im Rahmen des Studiums einfach mit Leuten aus der Branche zu sprechen und mir Tipps geben zu lassen und einfach auch eine Vorstellung von den Berufsbildern zu haben.
Hast du diesen goldenen Regeln noch was hinzuzufügen?
Nein.
Dann bedanke ich mich für das Interesse. Wir sind über die Zeit schon. Vielen Dank. Also nutzt draußen die Jobboards, sprecht vielleicht auch ein paar Leute an, vernetzt euch und guckt einfach, dass ihr auch so abseits der breit getretenen Pfade mal guckt. Da gibt es nämlich viel zu entdecken. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.